Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Ich glaube, das ist die Kraft, wenn dir die Gesellschaft keine Rechte gibt und alles wegnimmt. Und dann ist man nicht gemütlich oder auf dem Sofa, dass man sagt, ach, es läuft schon alles irgendwie, sondern dass man wirklich für die kleinsten Sachen im Leben kämpfen muss, damit man das erreicht. Und das ist, glaube ich, die Quelle, weil da ohne bist du ja, du bist ja einfach komplett schutzlos ausgeliefert. In einer Geschichte ist das wirklich, kommt das auch bildlich vor, in der zweiten Geschichte, dass sie vor diese Zwangsehe wegläuft und sie läuft und läuft und läuft und weiß sie nicht, wo sie hinläuft, weil es gibt ja keine Institution, keine Polizei, kein Frauenhaus.
Herzlich willkommen bei Gefühlsecht. Ihr wisst, wir sitzen fast immer an dem Tisch. Ich sitze jetzt auch an dem Tisch, aber nicht an dem wir sonst sitzen. Und leider ja immer noch ohne Katinka, aber die wird schon wiederkommen. Ich bin in Berlin im Westend und habe die große Ehre, bei Jasmin Taylor zu sitzen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es war jetzt eine kleine Reise, aber das macht nichts. Ich freue mich total, weil das hier auch so eine ganz tolle und besondere Atmosphäre ist. Logischerweise, wir kommen dann gleich in der Stunde dazu, warum und weshalb das so ist. Und du hast ein sehr berührendes Buch geschrieben, das heißt Im Namen Gottes. Und der Untertitel ist Die Unterdrückung der Frauen im Iran. So, also du hast iranische Wurzeln, liebe Jasmin, und du brennst dafür, für die Frauen zu kämpfen, für die Rechte der Frauen und hast darüber eben ein wirklich beachtenswertes Buch geschrieben und dein Verlag hat mir das geschickt und ich dachte sofort, boah, cool, das finde ich super, super spannend und interessant. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf, schon einen tollen Tee und frisch gepressten Orangensaft bekommen. Danke dir sehr.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Ja, so viel weiß ich gar nicht über dich. Im Netz habe ich jetzt auch gar nicht so viel gefunden, muss ich aber auch gar nicht. Ich glaube, was uns heute oder überhaupt in dieser Zeit verbindet, ist, dass wir einstehen wollen für Unrecht und dass Frauen nach wie vor, also in manchen Ländern mehr, in manchen weniger, benachteiligt sind. Und wie hat es in dir angefangen, dass du dachtest, so, ich kann es so nicht aushalten, ich muss irgendwas tun?
Diese Wunsch hatte ich schon, glaube ich, seit 40 Jahren oder über 40 Jahren, in mir getragen. Wie wir alle wissen, wir haben Wünsche und Träume, die wir dann irgendwo dann in eine Schublade reintun, weil wir glauben, dass noch nicht die Zeit dafür reif ist. Mhm. Und irgendwann mal öffnet man die Schublade und holt man das raus, weil dann halt die Zeit dafür ist. Und bei mir hat dann über 40 Jahre gedauert. Und das war der Moment, als ich dann am 16. September 22 Nachmittag, war ein schöner noch Spätsommernachmittag, und saß und habe gelesen, dass Gina Mahsa Amini, diese 22-jährige junge Frau aus dem Iran, im Gewaltsam vom Sittenpolizei gestorben ist.
Ja, das haben bestimmt ein paar andere auch gelesen. Ja, und dann passierte?
Das war der Moment. Mhm. Also das ist, ich glaube, ich werde auch nie wieder der Mensch sein, die vor diesem Augenblick war. Also das hat mich wirklich sehr berührt und war der Moment, wo ich gesagt habe, es reicht jetzt. Es war diese, bei mir war das diese Tropfe zu viel. Mhm. Und obwohl schon seit 44 Jahren diese Regierung an der Macht ist und viele Gräueltaten schon tagtäglich ausübt, insbesondere gegenüber Mädchen und Frauen. Mhm. Natürlich sind dann diese Regime ausgeliefert. Und was tatsächlich diese Mullah-Regime von Taliban-Regime unterscheidet, ist, dass das Mullah-Regime eine sehr gute Lobbyarbeit im Westen treibt.
Ah, okay. Mhm.
Und wir haben alle eine ganz klare Meinung, was Taliban ist und was der macht. Und die meisten Länder auf der Welt haben dieses Regime gar nicht offiziell anerkannt. Mhm. Aber was Mullah-Regime gemacht hat seit 44 Jahren, die haben versucht, durch eine exzellente Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, sich selbst salonsfähig zu machen. Soweit salonsfähig, dass sie jetzt bei UN das Vorsitz haben.
Hi. Mhm.
Ja, also und jetzt ist tatsächlich mein Ziel, es ist, dass diese UN als Organisation ist eine Lachtfigur. Das ist eine Organisation, die es gibt keine Worte, das zu beschreiben. Wie kann man so einem Regime mit all seiner Gesetzengebung und Gräueltaten, die tagtäglich passiert, als Vorsitz bei einer Konvention bei UN zu wählen? Mhm. Und wir kommen ja gleich dazu. Ich bin ja gleich mitten drin im Thema, weil es einfach mich sehr, sehr beschäftigt und dieses Thema ist aktuell.
Ja, und es ist ganz fühlbar. Danke, weil du hast schon so ein Beben in der Stimme. Ja, danke, dass wir daran teilhaben. Und ich glaube, das ist eben so wichtig, dass wir persönlich miteinander sein können, weil auch alles, was uns irgendwie in den Nachrichten oder sonst wo gespiegelt wird, ist alles, wie es ist. Ja, und mir fehlt eben an ganz vielen Stellen der wirklich persönliche Kontakt mit diesem, wie es ist wirklich. Und das geht, glaube ich, nur so.
Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch, ich habe einige Podcasts jetzt in der letzten Zeit gemacht und das ist ganz anderer Gefühl, wenn man sich gegenüber sitzt, wirklich nicht im Zoom oder sonstige Software. Mhm. Das ist halt ganz andere Energie und Vibration Level.
Mhm. Ja, okay. Also dann ging es weiter. Du hast gekocht, 16. September 2022 und seitdem hast du... Hat sich etwas in dir verwandelt und der Kampfgeist ist
richtig aufgeweckt, ja. Mhm. Und das ist so, das ist normalerweise ist auch, dass ich, weil ich mich sehr gut kenne, dass wenn ich was tue, dann mache ich es richtig.
Ja.
Wie meisten von uns Frauen das tun. Also deshalb.
Findest du, dass das Frauen so tun?
Ja, finde ich. Also. Wenn wir Frauen was tun, meistens machen wir das richtig und nachhaltig und verbindlich und ins Detail und in Tiefe.
Keine halben Sachen.
Ja.
Mhm. Schön. Mhm.
Und besonders, wenn die Dinge so wichtig sind für uns.
Mhm. Oder uns so berühren.
Ja.
Ich finde es einfach so irrsinnig berührend. So diese Ohnmacht auszuhalten. Und das ist vielleicht auch jetzt eben durch die aktuelle Zeit. Also für mich hat das nochmal ganz viel in mir verändert. Diese vielen Krisen machen in mir nochmal ein anderes Ohnmachtsgefühl. Das war vorher nicht so präsent. Du kannst natürlich sagen, ja, okay, da waren immer überall Krisen. Aber ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. So, und jetzt kommen wir ja nicht mehr weg. Und nicht mehr drumrum. Eine Krise, also es sind immer x Krisen. So, geht es dir auch so, dass irgendwie, du sagtest, der Tropfen wäre so übergelaufen, einfach, dass du die Ohnmacht nicht mehr aushalten wolltest?
Ich konnte ja diese Ohnmacht nicht aushalten. Mhm. Deshalb habe ich ja meine Koffer gepackt und hier hingekommen.
So rum, das ist noch ein bisschen jetzt weiter vorne.
Und es war ja auch so hier, dass man wirklich in seine eigene Bubble gelebt hat.
Ja.
Bis vor, würde ich sagen, Corona-Zeit war das so.
Mhm. Du bist ja schon, wie lange lebst du in Berlin?
In Berlin lebe ich schon seit 2002 Sommer. Mhm. Aber in Deutschland bin ich ja über 40 Jahren und zwischendurch war ich auch in Amerika und auch ein bisschen andere Länder. Mhm. Aber jetzt wieder kontinuierlich seit 2002 in Berlin und hatte auch wie viele von uns meine eigene Bubble, so dass ich mich wohlfühle und
ein freies Leben.
Ja, das sowieso. Aber der Mensch ist so, dass man immer mehr haben möchte, weil am Anfang wollte ich diese persönliche Freiheiten, indem ich dann einfach den Nagellack, ganz
elementare. Vielen Dank, ich bin ja auch Nagellack. Ja.
Oder dass ich meine Haare so trage, wie ich möchte, oder dass ich mich schminke, so wie ich will, oder mich anziehe und dann kommt dann habe ich ganz schnell rausgekriegt, dass es die Unabhängigkeit ohne finanzielle Unabhängigkeit gibt's keine Unabhängigkeit für uns Frauen, zumindest für die meisten von uns, weil es einfach, wir leben in einem Welt, der sehr wirtschaftlich driven ist und das muss, also wenn wir ein selbstbestimmtes Leben streben, als allererstes müssen wir schauen, dass wir dann halt auf unsere eigenen Füße stehen und unsere eigene Geld verdienen.
Mhm. Aus was für einer Familie kommst du denn? Also wie war es für dich früher? Wie fing das an?
Wie war es für mich früher? Es war nach der 1979 war die Revolution. Davor war die heile Welt. Und vielleicht war ein bisschen das Problem auch so, weil die Frauen haben ja nicht wie hier im Westen dafür gekämpft und Opfer gebracht, sondern die Frauen im Iran sind in der Früh aufgestanden und hat unsere Königin das Erlaubnis gegeben, dass sie dann wählen dürfen. Sie sind dann zur Wahl gegangen. Dann haben sie dann am nächsten Tag könnten sie dann halt die Scheidung selber anreichen, zum ersten Mal in der Geschichte.
Ja, das war bahnbrechend, ne?
Und und dass man halt so eine König dann später dafür sorgen, dass er vertrieben wird und dass die Frauen mit dabei waren, verstehe ich als die nächste Generation nicht mehr. Und diese Frage stelle ich auch immer wieder. Und jedem, den ich das die Frage stelle, sagt mir, na, war ich nicht. Also das muss wirklich von ganz kleiner Bevölkerung, diese Kleriker, diese ganze Mullahs und die Linke, also nicht Link, die Linke wie linke Partei in Deutschland, sondern ich rede über wirklich kommunistische Parteien im Iran, war das die das die treibende Kraft dahinter waren. Und weil die Frauen könnten ja zumindest nicht in der Mehrheit gewesen sein, weil als der Schah die Frauen das Wahlrecht gegeben hat, da kam eine eine große Stellungnahme von dieser Khomeini, der später dann halt als Machtinhaber im Iran angereist ist. Und der hat sich beschwert und hat gesagt, wie kann sein, dass der König die Frauen in zum Wählen
erlaubt.
Und das war schon krass, was dann kann, also dann deswegen habe ich ja dann ein bisschen so recherchiert, warum dann halt diese Frauen, die dann halt wählen durften, später dann halt wollten dann zu Khomeini kommen, damit sie dann halt möglicherweise wieder alles zurückbringen. Ja, und schwierig. Das war halt tatsächlich der Fall, wo die meisten sagen, nee, war ich nicht, weiß ich nicht, könnte ich nicht, ich bin nicht hingegangen. Das waren nur die Kleriker und deren Familien.
Okay.
Das und ist das schwierig, das tatsächlich im Nachhinein alles
so rauszufinden oder genau. zu recherchieren.
Aber das ist ja alles Vergangenheit. Deswegen, wir möchten jetzt in die Zukunft schauen. Es ist das, was passierte.
Ja.
Das können wir nicht rückgängig machen. Richtig. Auch nicht, wenn wir dann halt die andere Generation dafür verantwortlich zu machen, sondern
das stimmt.
sollten wir dann halt alle gemeinsam schauen, wie wir aus dieser ganz, ganz schwierige, schlechte Situation rauszukommen. Und das sehen wir jetzt, dass das nicht ein Problem nur für Iran ist, sondern es ist ein weltweites Problem. Wenn im Nahen Osten diese Probleme, was wir jetzt sehen, zum Beispiel mit Israel und Hamas und Hezbollah, wenn wir das alles sind, hat die ganze Ursprung, hat er dann, findet man bei iranische Regierung, weil das sind ja der Hauptsponsor und haupttreibende Kraft hinter diese islamische Terrorgruppen.
Okay, gut, da lerne ich jetzt auch wieder was. Okay, gut, aber wie unendlich wichtig, also ja, in die Zukunft zu schauen, aber eben genauso wichtig aus der Geschichte ja zu lernen. Also deswegen finde ich das schon ziemlich relevant zu schauen oder nachzuforschen, warum ist was passiert, auch wenn ich jetzt nicht überall eine Antwort habe.
Ja, der Antwort ist ja tatsächlich, zumindest nach historischen Ereignissen, dass es Deutschland, Frankreich, USA und UK sich zusammengesetzt haben und haben dafür entschieden, dass der König im Iran weg sein muss. Weil das ja wirtschaftliche Folgen für diese Länder bedeutete damals. Okay. Weil der Schah hat damals den Preis für Öl stabilisiert und hat mit anderen Ländern eine Organisation gegründet und geführt, dass das wichtig war, dass sie dann tatsächlich, weil das ja als den großen und Haupteinnahmequelle für diese Länder musste den Preis in bestimmte Level haben und diese bestimmte Level musste gehalten werden. Und dann haben sie andere Länder, es gibt sehr viele Interviews, habe ich im Zuge meines Buches alle mir angeschaut, dass sie sagen, warum er dann halt sowas macht, weil die Menschen im Westen lange, wenn man sich auch erinnern kann, dass sie dann halt, es gab kein Benzin oder wenig und das war sehr teuer und das waren lange Queues da vorne und solche Industrieländer brauchen ja diese Öl, um ihre Güter herzustellen.
Klar.
Und mit dieser Preisen konnte man nicht weiterhin arbeiten und dann standen sie zusammen, haben sie dann halt beschlossen, dass er weg muss und eine andere Regierung kommen sollte. Und es gibt auch Beweise, dass man gesagt hat, wie ist das mit dieser Ayatollah Khomeini? Das ist einer der Hauptgänger von Gegner von dem König. Wie ist das mit ihm? Und dann sagte er, ganz gut, Hauptsache kein Kommunist.
Ah, juhu.
Ja, und here we go.
Okay.
Also wir sehen, was da jetzt los ist.
Was und das daraus war, entstanden
ja,
ist.
Und
ne?
das hat damals den Sadat, das ist der Präsident aus Ägypten, der war ein guter Freund von dem König gewesen, hat gesagt, der einzige Mensch, der in dieser Region für Frieden sich einsetzt, ist der. Also natürlich war auch nicht hundertprozentig alles gut. Wo ist das denn da? Aber mit einem kleinen Reform hätte man dann alles viel besser machen können. Und dann Iran wäre ein Land wie Japan jetzt. und nicht eine der Hauptkräfte für Terrorismus und dafür, dass dann halt in der ganzen Regierung Unstabilität bringt. Mhm. Und der einzige Ziel, was diese Mullahs haben, sich selbst an der Macht zu halten und ihre Macht zu expandieren,
klar,
koste, was es wolle. Und wir drehen uns hier im Westen um, die ganze Zeit wie in unserem Hamsterrad und überlegen uns und solidarisieren uns. Es ist das Gleiche, wenn ich Kopfschmerzen habe oder wenn ich Zahnschmerzen habe, dass ich fortlaufend irgendwelche Aspirins nehme. Und es ist nicht wirklich, dass man das Problem
bei der Ursache packt.
Ja, bei der Ursache packt. Und die Ursache für dieses Problem ist dieses Regime.
Wahnsinn. Ja, okay. Wir können da ja nicht wirklich weiterkommen, außer dass ich dankbar bin, dass du das so zusammenfasst, weil ich glaube, dass sich damit viele auch nicht unbedingt beschäftigen. Wir kommen nochmal zu dir. Wie ist es dann mit dem Buch gegangen? Also, du hast gekocht, gebrannt und hast gedacht, jetzt muss ich das aufschreiben, es muss in die Welt, was mit den Frauen passiert.
Es war ein Prozess wie viele andere Sachen im Leben. Mhm. Und zwar hat es angefangen bei mir und dann bin dann zu jeglichen Kundgebungen in Berlin hingegangen, habe mich angeschlossen an Aktivisten, die dann seit vielen Jahren diesen Kampf machen und fortführen. Ich bin ja erst seit bisschen länger als einem Jahr dabei und sehe, wie viel Energie es kostet. Und ich bewundere und ehre wirklich Menschen, die schon 44 Jahren diesen Job machen oder 40 Jahren oder 30 Jahren und dass sie immer noch dabei sind, dass sie immer noch Motivation haben. Ich weiß es nicht, ob ich nach 30 Jahren überhaupt lebe und wenn ich lebe, ob ich dann immer noch so mit so viel Energie das weiterführe und habe viele Menschen kennengelernt, die dann halt wirklich halt diesen Weg gegangen sind, was ich angefangen zu gehen und habe sehr viel von denen auch gelernt.
Was denn zum Beispiel?
Dass es die Dinge nicht so schnell umsetzbar sind und dass ich nicht schnell enttäuscht bin und die Sachen hinwerfe, sondern dass wir alle auf einem guten Weg sind. Zum Beispiel, das war das Wertvollste, was ich gelernt habe aus dieser Konversation und auch, dass Demokratie und Freiheit wirklich eine untastbarer Gut ist. Also das ist das Beste, was jemand denn im Leben haben kann. Und ohne das können wir gar nicht leben. Das habe ich nicht von denen gelernt, aber das wusste ich schon alle diese Jahre, dass ich hier lebe. Aber das ist dann halt dieses Jahr von, was ich sehe, was das alles passierte, ist es natürlich, wird dann immer wieder dann vor dem Augen geführt. Viele Sachen weiß man und nimmt man so als granted, als so, ja, selbstverständlich. Und das war, was ich gelernt habe, nochmal und nochmal, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das halt eine tolle Sache war, dass ich alle diese Jahre halt das genießen könnte.
Ja,
und ich hoffe, dass das dem auch weiterhin so ist.
Ja, finde ich super wichtig, was du sagst, weil wir es eben alles eigentlich selbstverständlich finden, wie es so ist. Und dann auch noch gerne ein bisschen motzen. So, warum funktioniert das nicht? Warum ist die Bahn zu spät? Warum gibt es heute keine Bananen? Das kann doch nicht sein. Das war doch immer so. So. Und dass wir auch selber eben eine Riesenverantwortung haben, dass das auch so ist, wie es ist. Also es hat alles eben auch mit uns zu tun und das erhalten zu wollen, ist eben ein wichtiges Gefühl, da eine Verantwortung zu empfinden. Ich glaube, dass viele von uns das verloren haben.
Ja, wichtige Erkenntnis wieder, dass man wieder das einem bewusst wird.
Ja, genau. Also das ist für mich ja so ein guter Aspekt der vielen Krisen, die jetzt so sind, weil wir uns ja mehr konzentrieren auf das, was ist eigentlich wirklich gut. Also wenn wir ein bisschen Bewusstsein da reinbringen, dann kommen wir dahin, dass wir das als Segen empfinden, wie wir leben dürfen in diesem Land. Natürlich sind x Sachen auch schwierig, keine Frage. Aber das finde ich einen Vorteil von dem, wie es da gerade ist im Draußen. Weil ich schaue gerne nach dem, okay, wofür ist es gut? Ja, weil ich kann ja Dinge nicht immer ändern im Außen, logisch kann ich das nicht. Aber ich kann meine Einstellung dazu, die kann ich ändern oder ich kann mich verändern. Deswegen freue ich mich, dass du das so empfindest, wie wichtig das ist, das nicht selbstverständlich zu sehen.
Ja, und wie wichtig es ist, dass wir dann auch das Glas halb voll sehen und nicht halb leer. Mhm. Das ist es. Das war das wichtigste Erkenntnis dadurch, weil für mich, weil wenn ich sehe, dass die dann diese Menschen über so viele Jahre kämpfen und immer noch über jeden kleinen Erfolg glücklich sind, wobei es nicht wirklich wesentlicher Erfolg ist, dass es dieses Regime gibt, ein Referendum kommt und eine neue demokratische Regierung gebildet wird. Aber bis dahin und alles andere war ich so halt, okay, das ist nicht nennenswert, aber es ist, wenn man nicht anfängt, den kleinen Erfolge für sich zu feiern, dann hat man diese Motivation und diese ganze Energie nicht, um wirklich halt mit viel Kraft weiterzumachen. Und deshalb ist es halt ganz wichtig, in jeder Situation auch die guten Sachen daraus zu picken, was wir alle wissen. Also ich meine, das sind alles keine neuen Erkenntnisse.
Nee, aber ich finde es schon wirklich eben relevant, weil wir alle so gesättigt oder übersättigt sind. Und deswegen hat mich das sehr berührt, dass du, ja, so wie das, was auch in deinem Buch so rauskommt, was es eben für nicht nur Einzelschicksale gibt, sondern was flächendeckend in Ländern passiert und wir wollen nicht drüber schauen und nicht wegschauen.
Ja, und wir wollen auch weiter unsere Ruhe haben und in unserer Bubble leben und was es auch legitim ist. Und ja, schön, dass man halt die Möglichkeit hat vom Geburt an oder später dazugekommen. Aber die Frage ist wirklich, wie lange es gut geht. Und wir sind sowieso viel, viel größere Krisen ausgesetzt. Ich denke, das alles hier sind noch kleinere Sachen, die uns dafür vielleicht ein bisschen so wachrüttelt oder krisenfähig macht. Aber wenn man halt an Umwelt denkt oder an Wasserknappheit denkt, dass die Menschen dann, man schätzt, halbe Milliarde Menschen werden schätzungsweise ihre Haus und Land verlassen und auf der Suche des Wasserseins. Und das sind dann nicht 1 Million Flüchtlinge, die kommen, sondern
und da brennen wir ja schon und denken, das geht nicht.
Genau, das sind dann schon ganz andere
Dimensionen,
die auf uns zukommen. Oder wenn wir diesen Krieg jetzt, was es jetzt momentan herrscht, in der Tiefe reinzuschauen, was da passiert mit unserer Gesellschaft. Und es ist, wir sind dabei, auch richtig gespaltet zu werden. Das ist, und was passiert in einem Land, wo wirklich auf der ganzen Welt bekannt ist, für Dichter und Philosophen Deutschland was man aus jeder Ecke jetzt hört und sieht, also das im Not jetzt, was ist noch nicht herrscht, aber was wir glauben, dass das diese Not jetzt da ist, was da aus uns macht. Es ist zwar nicht Teil meines Buches, aber, aber das ist dann halt alle diese Aktionen und Reaktionen und was da passiert. Und klar ist, dass die Politik oder Außenpolitik von allen diesen Ländern falsch war. Oder falsch ist. Und dass eine Reform braucht.
Ja, bist du schon auf dem Weg? Also hättest du Lust, auch in die Politik zu gehen?
Darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht, ja, aber...
Kommt gerade so hoch.
Ja, wieso nicht, wenn dabei helfen könnte.
Genau, weil ich glaube, das ist der Anspruch oder der das Gefühl hoffentlich oder die Überzeugung von Politikern, dass sie eben auch irgendwas nicht aushalten oder irgendein Gefühl nicht aushalten und sagen, ich will das besser machen. Also es muss doch irgendeine Art Veränderung her, weil wenn sie da nicht passiert bei denen, die dafür verantwortlich sind, dann ja. Setze ich mich mal auf den Hosenboden und, oder beziehungsweise.
Wahrscheinlich schwierig, das zu passieren, aber diese Reformen brauchen wir.
Ja, und es braucht immer Leute.
Und Demokratie soll das auch aushalten können.
Mhm. Ja. Spannend.
Sehr spannend, ja. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig in den nächsten Jahren.
Und ich glaube, du hast auch keine Lust, dich zu langweilen. Deswegen. Hast du, ich will das nochmal einmal beschreiben, vielleicht biegen wir nochmal ab, ich weiß es nicht. Du hast in deinem Buch über 8 Frauen geschrieben.
7.
7, Entschuldigung. Nee. Und jede hat ihre eigene Story, die fängt immer total zauberhaft an, aus welcher Gegend sie kommt, aus welcher Familie, aus welcher Kultur. Und dann geht's meistens, also ich fasse das jetzt ein bisschen grob zusammen. Dann heiraten die Frauen unter verschiedenen Bedingungen auch. Also es ist jetzt nicht immer unbedingt Liebe auf den ersten Blick gewesen, sag ich mal, etwas norddeutsch platt. Und was erst noch irgendwie ganz gut erschien beim Lesen, also spätestens bei der dritten Story weiß man natürlich, okay, irgendwann wird's wieder heftig. Und dann verändern sich da eben die Verhältnisse und das Ergebnis ist wirklich in jeder Geschichte über jede Frau so. Nein, was sagst du? Ja, grätsch gerne rein, wenn ich irgendwie Käse rede.
Nein, es ist sehr, sehr gut zusammengefasst, wirklich. Also ich bin echt sehr überrascht für diese tolle Zusammenfassung.
Okay, ja. Aber du machst mir Handzeichen.
Sag, weil was ist. Drei,
ja.
Vier, also eigentlich fast alle Stories außer eine haben Happy End, oder nicht?
Ah, okay.
Mm. Also in meiner Story ist Happy End, dass ich dann halt im jungen Alter festgestellt habe für mich, dass ich das Leben nicht haben will dort.
Ja, da müssten wir vielleicht definieren, was Happy End ist. Und
Happy End ist, aus der Situation rauszukommen, denke ich.
Ah, ja. Okay, cool, das ist Happy End.
Und ja. Habe ich geschafft, aus der Situation rauszukommen. Ja. Ich finde nur.
Ja, dann gebe ich dir natürlich recht und danke, dass du die Hand gehoben hast. Und es ist wirklich.
Oder bei Arbeitsrecht, Mina, die Sängerin, die jetzt in Amerika lebt und singt und ihr selbstbestimmtes Leben da führt.
Ja, das ist dann so rum natürlich eine ganz andere Formulierung. Also all den 7 Frauen passieren wirklich irrsinnige, gar keine Schicksalsschläge, sondern die Religion, die Kultur, die Gesetze schlagen zu an irgendeiner Stelle und dann wendet sich das Blatt. Der zauberte Ehemann wurstelt hinten ein bisschen in der Küche, das macht aber nichts.
Also, ja?
Ja, das macht gar nichts. Lass den da ein bisschen weiter fummeln.
Ich habe gesagt, dass ich nicht will, dass du da Hilfe.
So, der Mann muss das auch richtig machen.
Wir hören
das. Prost erstmal.
Also man hört mir das Ding, das du da machst.
So, bist du die selbstbestimmte Frau?
Tut mir leid.
Das macht
also
gar nichts.
Wenn ich alles unter Kontrolle habe.
Alles gut. Ich glaube, wir kennen das alle. Alles kein Problem. Also. Für dich ist das Happy End, dass die Frauen aus dieser wirklich fast unglaublichen Geschichte selbstbestimmt rauskommen, weil sie unglaublich stark sind, das vereint die alle, an sich glauben, an das Gute glauben. Nun, frage ich mich, habe ich mich manchmal gefragt, woher hat die jetzt auch noch irgendwie ihre Kraft genommen, dagegen alles sich zu wehren, Kinder abzugeben und ich weiß nicht was alles, Geld, Häuser, Familien, also die geben ja alles, geben die irgendwie auf, aber nie sich selbst.
Ja, ich glaube, das ist die Kraft, wenn dir die Gesellschaft keine Rechte gibt und alles wegnimmt. Und dann ist man nicht gemütlich oder auf dem Sofa, dass man sagt, ach, es läuft schon alles irgendwie. Sondern dass man wirklich für die kleinsten Sachen im Leben kämpfen muss, damit man das erreicht. Und das ist, glaube ich, die Quelle. Weil da ohne bist du ja, du bist ja einfach komplett schutzlos ausgeliefert. Mhm. In einer Geschichte ist das wirklich, kommt das auch bildlich vor, in der zweiten Geschichte, dass sie vor diese Zwangsehe wegläuft und sie läuft und läuft und läuft und weiß sie nicht, wo sie hinläuft, weil es gibt ja keine Institution, keine Polizei.
Kein Frauenhaus.
Kein Frauenhaus, die sie aufnimmt. Auch selbst wenn sie zur Polizei gegangen wäre, hätten sie dann wieder zurückgebracht zu Eltern. Und das ist das, dass man am Ende denkt oder tut, also dass man am, dass die Frau am Ende auf sich selbst überlassen ist. Mhm. Und ich glaube, diese reiche Kultur, die wir haben, die jetzt über Tausende von Jahren sich erstreckt und dass die dann 1400 Jahren durch die Religion, die wirklich mit Gewalt in diesem Land gebracht ist und das nur zu Massenmorden von Menschen damals geführt hat, damit sie dann tatsächlich, die Männer haben sie getötet und die Frauen haben sie als Knecht genommen und sie geheiratet und haben dann somit damals in Islam in Iran eingeführt. Und trotzdem denke ich, unsere DNAs gehen viel, viel zurück weiter an die Zeit von dem Königreich Kurosch, der damals schon gesagt hat, es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen, die verschiedene Religionen ausüben. Mhm. Und der damals schon der größten Befürworter für jüdische Volk war. Mhm. Und dass es damals schon der Demokratie damals schon gebracht hat. Leider haben ja während der Einführung von Islam haben sie ja alle Bücher im Iran verbrannt. Dass man ganz wenig Zugang hat zu dieser Information, die damals dort gab. Aber ich bin davon überzeugt, die Wissenschaft zeigt auch, dass die Menschen immer viele Genen weitergeben und das über Generationen und Jahrhunderten. Und das ist, glaube ich, ein Teil, warum diese Frauen so wahnsinnig stark sind, weil sie dann halt, wenn man die ganze Geschichte als solches sich anschaut.
Ja, schön. Also wir haben dazu ja auch ein paar Folgen gemacht und danke, dass du da nochmal einen Einblick gibst. Und ich bin natürlich genauso überzeugt davon, dass wir das alles, also ist jetzt männlich oder weiblich, völlig egal, in unseren Zellen haben, was eben aus unseren Kulturen kommt. Also sehen das die meisten so, die mit dir kämpfen, also für die Veränderung, oder bist du da ein bisschen alleine?
Nein, viele denken das. Denken also das hat, man muss ja tatsächlich das so ein bisschen auseinanderhalten. Nationalismus, Faschismus und dass man das Erkenntnis hat, dass man aus einem Land kommt, der eine sehr reiche Geschichte hatte und dann auch Regierungen hatte schon damals, der basierend auf Menschenrechte und nächste Liebe regiert haben. Und die Kultur darauf basiert war. Und auch sehr viele Dichter und Philosophen und Schriftsteller und Künstler auch während dieser ganzen Zeit da stammten. Das ist was anderes und dass wir glauben, dass wir diese Gene weiterentwickeln und weitergeben. Mhm. Genauso, dass wir diese 44 Jahren Elend und Unterdrückung auch in unsere Genen haben und, und diesen Schmerz, auf, dass wir das weitergeben.
Und du fühlst den Schmerz wahrscheinlich genauso, egal ob du jetzt im Iran lebst oder in Berlin.
Ja.
Das ist ja unabhängig von Kilometern, soweit sind wir auch schon.
Ja, das ist es. Das ist tatsächlich auch Thema Heimat habe ich sehr viel, also das hat mich sehr beschäftigt, weil ich die ganze Zeit dachte, Berlin ist meine Heimat. Mhm. Und ich denke auch, wenn ich jetzt woanders leben würde und sehe, dass es irgendwie Berlin on fire ist, würde ich genau solche Schmerzen fühlen, wie ich jetzt fühle für mein Land. Mhm. Das ist aber, also das, diese Heimat erben wir auch weiter.
Natürlich.
Und das ist, also wir stehen ja im ganz Anfang von unseren Erkenntnissen, was diese, Vererbung.
Ja, auf zellulärer Ebene.
Genau.
An Themen auch, ne? Es sind ja jetzt nicht nur Segelohren, die wir vererben oder die Augenbraue, wie die sitzt und so weiter.
Ja, dass wir nicht nur unser Haus weiter vererben und erben, sondern dass wir auch alle diesen Gefühlen und Gedanken und Gedankengängen tatsächlich auch sehr viel davon auch von unseren Geschichten zu verdanken, sagen. Mhm. Ja. Und ich komme auch aus einer Gegend, beziehungsweise mein Vater kommt aus seiner Gegend und ich habe da auch im Erbrecht tatsächlich auch eine Frau gefunden, die aus diesem Gegend kommt. Und das ist, dann habe ich angefangen, diese Gegend, das sind die Lorestan oder Lors, die zu recherchieren und habe gesehen, wie kämpferisch die Bilder sind. Ich sag dir mal gleich die Bilder, die ich dann gefunden habe und habe angefangen dann, das zu mit meinem weiten Verwandten von meiner Vaterseite durch Social Media habe ich sie wieder gefunden, die Kinder oder die Enkelkinder, und habe mit denen darüber gesprochen. Die haben mir auch so Sachen geschickt, auch von meinem Urgroßvater, also 7 Generationen, dass er auch also sehr kämpferisch da unterwegs war, dachte ich, okay, jetzt weiß ich, woher ich alle diesen Energie habe, zumindest, oder zumindest weiß, woher das kommen könnte.
Aber das ist
ganz, ganz spannende Themen.
Ja, aber das ist ja wundervoll, oder? Finde ich, wenn du, also das gibt nochmal wie so ein Booster, dass du denkst, ah, okay, also daher kommt das, jetzt weiß ich auch irgendwie, woher mein Feuer oder meine Kraft kommt, warum ich irgendwie kämpfen will. Ich finde sowas sehr beruhigend.
Sehr, sehr, sehr. Und ich hatte angefangen zu lesen und es gibt ein ganz, ganz wunderbares Buch auch, der aus dem gleichen Verlag kommt wie Europa Verlag, der sich auch sehr viel mit diesen Themen auseinandersetzt und wie man halt, weil das ist ja nicht nur positive Kämpferischen, sondern das ist diese ganze Schmerz und Trauer, die in einem auch sind. Und wie man damit zurechtkommt. Und ja, es bleibt spannend. Das ist immer halt so, dass ich dann auch denke, wie könnte ich diese Schmerz so umwandeln? Das ist wirklich meine Frage jeden Tag.
Ja.
Wie kann ich diese Schmerz umwandeln in Zorn,
in Kraft?
In Kraft, aber diese Kraft, die auf Persisch heißt Chashm, also so zornig sein, die man darauf dann wieder diese Kraft erschöpft, um einfach diese Regime zu überstürzen. Und ich glaube, wenn viele von uns diesen Gefühl haben oder diese Gefühl herbeibringen bei sich selber, dass man aus all diese Trauer, aus all diese diese Unterdrückung, diese Kraft schöpft, dann schaffen wir es.
Ja, also davon bin ich ja auch überzeugt. Und ich würde mal mutmaßen, dass die Geschichte das an vielen Stellen auch schon bewiesen hat. Wie gehst du denn mit dir selber um, dass du deine Kraft, also in genau dem Spannungsfeld, würde ich das jetzt mal nennen, so ein emotionales Spannungsfeld, das ist ja aber dann gleichzeitig auch physisch. Wie gehst du da mit dir um? Also weil das will ja auch da eine Dosierung haben, dass du gut mit dir sein kannst. Also du könntest jetzt auch ganz plump Bluthochdruck haben.
Ja.
Zum Beispiel.
Also das nicht ganz plump, sondern also das direkt. Ist ja, das ist tatsächlich, wenn man ich habe ganz einfache Methodik, die mir wirklich sehr einfach hilft. Mhm. Das ist die Natur.
Das heißt, du gehst raus?
Ja. Also neben hier ist ein Park. Meistens, wenn ich diese Level habe, dann gehe ich im Park. Und jedes Jahreszeit nimmt mir diesen Zorn weg. Und das ist einfach nur diese Energie, die ich nicht weggeben möchte, sondern die will ich umwandeln.
Ja.
Natur nimmt sehr viel, also die Grüne, die das Wasser und die Bäume.
Auch der Blumen. Wechsel, also beruhigt dich auch der Wechsel, weil wir haben ja in Deutschland viel, also sehr konkret finde ich diesen Wechsel der Jahreszeiten, der mir, glaube ich, ein bisschen fehlen würde in südlicheren Ländern. Jetzt weiß ich natürlich leider nicht, wie es im Iran ist, aber weil der so, also dieser Wechsel mit Neubeginn im Frühjahr und dann Blüte, Ernte einholen, dann wieder loslassen und dann wächst alles wieder in der Erde, was ja immer sehr übertragbar ist auf uns, auf das menschliche Sein und Werden. Begegnet dir das hier anders?
Ja, weil es ganz anderes ist, als wenn man auf Mallorca ist.
Oder, genau.
Also da ist ja Insel der Frühling.
So ein bisschen
ist immer Frühling. Schön. Was genau. Auch gut ist.
Ist auch schön.
Aber ich finde das. Aber hier sieht man ja wirklich, also im Frühjahr gibt mir unwahrscheinlich, hat mir, also besonders letztes Jahr oder dieses Jahr, Frühling war so kraftgebend, weil du siehst dann halt, es war lange kalt, alles schlief, keine Blätter da und du siehst, das ist Mittel of Nowhere, da kommen Blumen raus. Ich habe so viele Fotos gemacht von irgendwo halt, wo die ganze Wiese und da auf einmal, das waren so, das liebe ich auch hier.
Ja.
Ein bisschen, wenn es nur ein bisschen mehr Sonne gibt.
Das stimmt. Ja.
Alles andere ist sehr, sehr gut. Auch diese Grüne, diese Sattgrüne, ich finde, das ist nirgendwo wie in Deutschland. Oder Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich sehe diese Grün, habe ich noch nie woanders gesehen.
Aha, okay.
Das ist ganz anderer Grün. Das ist wunderschön.
Und wie geht Naturverbundenheit dann im Iran?
Leider, dieses Regime ist ja nicht nur gegen Menschen und nicht nur gegen Frauen und Mädchen, sondern gegen Menschen, gegen Tieren, gegen Natur und gegen allen Menschen, die sich auch für Natur einsetzen, weil es gibt ja sehr viele Natur, also so Umweltaktivistinnen und Aktivisten, die aufgrund ihrer Kritik würden sie im Gefängnis gesteckt. Und meine Aufgabe ist gerade, nutze ich die Zeit, um rauszufinden, wo Iran überall Mitglied ist. Es ist nicht nur NATO, nicht NATO, sondern UN, sondern es ist nicht nur, dass das Iran Mitglied der UN ist, obwohl sie diese ganze Gräueltaten machen. Und dann habe ich ja ganz explizit darauf auch hingewiesen in meinem ersten und zweiten Kapitel, dass es, obwohl die Strafmündigkeit für Mädchen ab im Iran ab 9 Jahre alt ist und dass die Mädchen auch ab 9 Jahre alt verheiratet werden können. Und dieses Land ist aber, hat eine Kinderrechtskonvention bei UN unterschrieben. Und UN hat eine extra Paragraph da gebracht, damit diese Regierung seine Gräueltaten auch in aller Ruhe fortsetzen kann. Und das ist ja an Rückseite von meinem Buch. Das ist die Regierung der Islamischen Republik Iran behält sich das Recht vor, Bestimmungen oder Artikel der Konvention nicht anzuwenden, die mit den islamischen Gesetzen und der geltende internationale Gesetzgebung unvereinbar sind. Das heißt, Iran kann auch Mädchen ab 9 Jahren verheiraten.
Weiterhin.
Und das dann halt mit Erlaubnis von UN. Was ist das von einer Organisation?
Ja, okay. Das ist echt schwierig. Das finde ich auch. Ja. Wie gut, dass du deine Kraft da reingibst. Jetzt kommt nochmal der Ehemann. So. Der macht das nicht ganz so, wie du dir das dachtest. So, das fliegt mir schon der Kopfhörer. Wie hast du denn die ganzen Frauengeschichten gefunden?
Leider muss ich feststellen, dass es gar nicht so schwierig war, die zu finden. Die habe ich alle aus meiner unmittelbaren Nähe gefunden. Das heißt, es ist tatsächlich, und ich habe versucht, also hast du ja mitgekriegt, iranische Frauen aus verschiedenen Altersgruppen zu nehmen, aus verschiedenen Bildungsgruppen, Sozialschichten, damit man nicht diese, damit man wirklich auch diese sozioökonomische Unterschiede auch sieht, dass das bei niemanden Halt macht.
Ja.
Das ist tatsächlich unabhängig davon, wo die Frau herkommt und wie viel Geld ihre Familie hat.
Oder wie gebildet sie auch bereits ist, ne?
Ja.
Also die letzte oder vorletzte Geschichte mit einer jungen Lehrerin, die noch einen zweiten Job annimmt, in einer Firma sich verliebt oder gegenseitig sich der Chef und in sie verliebt und sie heiraten wollen. Und das war mir auch völlig neu. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade abgebogen, wir können da gleich nochmal zurück.
Nee, ganz gut, ja.
Dass
sehr
das
gut.
Wusste ich natürlich überhaupt nicht. Er ist Afghane, lebt zwar im Iran, aber das totale No-Go, als iranische Frau ist einen afghanischen Mann zu heiraten, weil die Kinder noch nicht mal eine Geburtsurkunde kriegen. Das ist, als wären die gar nicht da.
Genau.
Und die ganze Familie natürlich geächtet ist. Dann wurde die auch erstmal aus ihrer Familie da eliminiert. Hatte dann an anderen Stellen auch wieder ein Happy End, da auch. Aber da tun sich ja echt Abgründe auf.
Ja, das ist, und ich habe in diesem Kapitel genau gegenübergestellt, was wäre, wenn ein iranischer Mann eine ausländische Frau heiratet? Was wäre die Situation dann? Und da sieht man ja wirklich, dass Frauen gar keine Rechte haben. Ich habe in einer meiner Zusammenfassungen an den Verlag geschrieben, ja, iranische Frauen haben die halbe Recht oder die Hälfte der Rechte, was der Mann hat. Und meine Lektorin hat mir zurückgeschrieben, stimmt aber nicht, Frau Taylor, die iranische Frauen haben gar keine Rechte.
Ja, würde ich jetzt auch
und
so, ja.
Und das war, wo ich gedacht habe, oh ja, das stimmt. Also das ist, weil ich habe bei manchen Sachen gesehen, dass man dass die Frau nur die Hälfte des Rechtes hat. Aber wenn eine Frau innerhalb einer Ehe vergewaltigen werden darf und auch Gewalt, also in einer Ehe kann der Mann gegenüber die Frau Gewalt anwenden und sie auch vergewaltigen, das ist legitim. Also das ist gesetzlich legitim. Ich möchte es wissen, wenn es hier das gesetzlich legitim ist, wie viele solche Fälle passieren. Weil wenn ich denke, ach, das, ich darf ja. Das ist ja Übrigens, das war ja vor den 30er Jahren auch in Deutschland so gewesen. Ja. Und leider auch CDU war einer der Parteien, der nicht wollte, dass man diese Gesetzesänderung macht. Ja. Also das ist tatsächlich immer und überall, wo Religion eine Rolle spielt in der Politik und in dem tagtäglichen Leben des Menschen, dann passieren solche Sachen.
Können eben solche Sachen passieren, ne?
Können, ja. Also das aber schon, hat die Geschichte gezeigt, dass das passierte. Also wenn, also auch im Mittelalter hat man auch gesehen, ja, viele sagen ja, das war ja Mittelalter und nicht jetzt, aber wenn man tatsächlich schaut, dass die Frauen erst seit 100 Jahren wählen können.
Ich glaube, in der Schweiz war es auch noch deutlich später.
Deutlich später, ja. So. Iran war sogar einige Jahre vor der Schweiz gewesen.
Mhm, okay, immerhin, aber das hat sich ja nun auch alles wieder verändert. Ja.
Also im Moment, wenn können die Frauen dort wählen, aber kein Mensch wählt das, was die wollen, sondern die werden ja immer von dem Velayat-e Faqih, die präsentiert und man muss ja eine von denen wählen, der Hauptperson, der Führer oben.
Ja. Und der passt ja schon mal in alles rein. Ja. Also es gibt ja keine Auswahl.
Und um wieder die Bogen hinzukriegen, ist es, hat man ja früher auch nicht gesessen und hat gesagt, schauen wir mal, was der Hitler will. Nee. Oder lass uns mit Hitler verhandeln. Mit Hitler verhandelt man nicht und mit solchen Regierungen auch nicht.
Nee. Ja. Mussten dann schon noch schlimmere Sachen passieren. Jetzt ist schön, habe ich irgendwie drei Fragen im Kopf gleichzeitig. Erste Frage, hast du denn Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder.
Ah, okay, aber sonst hätte ich gefragt, was du an deine Kinder weitergibst. Aber du hast wahrscheinlich Kinder in deinem Freundeskreis oder vor allem auch bei deinen iranischen Freunden und in deiner Familie. Wie lebt die jüngere Generation?
Die jüngere Generation ist, also ich habe auch eine, tatsächlich nicht nur meine unmittelbare Nichte und Neffen und die Kinder meiner Freunde, sondern habe ich auch, es gibt ja eine Untersuchung, die ich auch darüber gelesen habe, die über iranische Generation Z ist und die ist gar nichts anderes oder nicht viel anderes als die Generation Z hier. Auch ganz andere Weltanschauung und andere Verhältnisse zu Gut und Status. Und was mich wahnsinnig uns allen auch erstaunt ist, wie offen und wie gut belesen und gut informiert auch diese Generation ist, obwohl dieses Regime alles gemacht hat.
Ich muss jetzt schon lachen, ja.
Ja, okay. damit das nicht auftritt.
Und, aber es klappt eben nicht.
Ja, und das klappt nicht. Und ich muss sagen, so Hut ab bei diese Eltern, besonders diese Muttern, die solche Kinder erzogen haben, dass sie dann halt so weltoffen sind und ganz andere Bild hergeben, als was man vorher gedacht hat, dass die iranische Frauen sind. Also vorher hat man, wenn man ein Bild über eine iranische Frau hatte hier im Westen, hat man sofort da so eine vermummte Frau so sich vorgestellt, der Opfer ist und der das tut, was der Mann sagt und keine eigene Meinung hat und dass es halt falsch ist, dieses Bild. Und das sieht man auch an der Generation Z.
Toll, ja. Also das Titelbild oder das Cover von deinem Buch finde ich auch schon so, dass ich dachte, okay, ich freue mich richtig auf dieses Buch, weil es geht um die Kraft der Frauen. Wo geht's denn oder wie geht's weiter für dich? Wohin geht deine Kraft? Noch, also du bist vielleicht auch erst am Anfang.
Also im Moment natürlich muss ich erstmal das, was ich jetzt in der Welt gesetzt habe, muss ich erstmal publik machen. Und es ist, ich finde auch toll über alle, also ich finde es auch, unsere Podcast auch wirklich super, weil ich auch immer ein Stück daraus wachse. Und die Themen sind immer sehr unterschiedlich, aber trotzdem, also jetzt gerade was deinem oder eurem Podcast ist, gefühlsecht, das ist wieder ein anderer Touch und wie, also diese Umwandlung, also wie ich dann halt, also es, ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt mit einer Religions Nachrichtensender und das ist ganz anderes, andere Herangehensweise. Entschuldige bitte.
Nee, ist genau richtig.
Herangehensweise, als was wir jetzt haben. Und das alles, ja, bringt mich immer ein Stück weiter zu meinem Ziel und bin auch sehr dankbar. Vielen, vielen Dank, dass ich, dass wir dieses Gespräch führen. Und was würdest du über mein Buch sagen? Würdest du das empfehlen?
Ja, unbedingt. Also deswegen war das jetzt alles ganz leicht für mich, das zu lesen. Also dein Verlag hat es mir geschickt und ich fühle ja, also auch nur Bilder oder dann eben, ich fühle dann da rein und dann habe ich entweder so ein rotes Licht, was angeht, oder ich habe es halt nicht. Und in dem Fall war das eben gleich ein rotes Licht und dachte ich, okay, cool, das mache ich. Da habe ich totale Lust zu, habe dir geschrieben, du hast sofort geantwortet. Also es ist zum Glück immer so, dass mein Gefühl da ganz wundervoll zuverlässig ist oder wir da so zusammenarbeiten können, weil das dann sofort ein Flow wird und ich gebe das zurück. Ich lerne ja auch so irrsinnig viel dadurch, andere Kulturen. So, und mein eigener kleiner Radius ist winzig. Es ist ja nicht größer als ein Stecknadelkopf. Und da rauszukommen immer wieder, ist für mich irgendwie eine riesen Freude oder macht das Menschsein auch aus. Und ich habe heute, also heute in der heutigen Zeit oder meiner eigenen heutigen Zeit, ich habe so viel andere Empfindungen oder Wahrnehmungen auch aus meinem Frauensein, so wo auch immer das herkommt, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich habe aber neulich ein Post gesehen von Kaya Andrea, die auch schon ein paar Mal bei uns war, Kaya Andrea Otto. Und da ging es darum, das passt, glaube ich, auch noch ganz gut jetzt so am Ende, dass wir Frauen häufig so ohnmächtig waren, ohnmächtig gehalten wurden über Jahrhunderte in x Kulturen. Und dass eben zum Beispiel so europäische oder deutsche Frauen dann noch so zur Jahrhundertwende, wenn die anfingen irgendwie zu kochen, für was auch immer, also und damit meine ich jetzt nicht den Herd, dann wurden die mal direkt ohnmächtig und dann kam irgendjemand und fächelte denen wieder Luft zu und dann hieß es nur, gib ihr das Riechsalz und dann stand die vielleicht wieder auf. Und sie hat da irgendwie geforscht oder hat, es hat mich total berührt, dieses, dass wenn eine Frau früher in ihre Kraft kam, musste sie das unterdrücken. Und dann hat ihr Körper erstmal nach einer Ohnmacht gerufen. Aber da kommen wir genau zu diesem Thema, das habe ich vielleicht auch am Anfang gesagt oder gefragt, weiß ich noch nicht mehr genau. Aber dieses Thema Ohnmacht finde ich im Moment so präsent, oder das ist es zumindest in mir, wie noch nie früher. Und wie gehen wir damit um? Und haben wir wirklich keine Macht? Ohnmacht? Also sind wir ohne Macht? Oder haben wir nur gelernt, uns in die Ohnmacht zu schieben, weil es eben so war oder weil es früher so war und heute haben wir eben mehr, wir nehmen uns mehr Raum und wir wollen irgendwie was anderes erreichen und wir können es eben nur gemeinsam.
Also wenn wir Frauen in diese Ohnmacht gefallen wären und nicht nochmal aufgestanden hätten, wären wir nicht so weit jetzt hier, dass wir zusammensitzen und über unsere Gefühle sprechen. Mit allem, was wir kritisieren hier. Ja. Trotzdem, ist das ja das Gut, was wir haben hier. Mhm. Das waren ja jahrhundertelang gekämpft, diese Frauen gewesen. Mhm. Insofern denke ich auch, diese Unmacht ist immer für eine Weile. Mhm. Und dann, also bei mir waren es viel länger als eine Weile.
Ja. Mhm.
Aber ich hatte ja die Macht über mein Leben ausgeübt. Es war ja nicht so, dass ich mich selbst aufgegeben habe, sondern ich habe durch und durch und durch und durch ein selbstbestimmtes Leben gehabt.
Ja.
Und egal, was ich auch mit allen Fehlern, den ich hatte, dass ich sage, es lohnt sich,
ja,
um da aus dieser Unmachtphase wieder zu sich zu kommen.
Mhm.
Und haben wir immer wieder gemacht, sonst wären wir nicht so weit.
Ja.
Mit uns. Nur wir müssen das schützen, was wir alles erreicht haben, weil meine manchmal nicht Problem, sondern ich habe Angst davor, dass wir nach und nach das verlieren.
Ah, okay.
Ja, dass die Demokratie, so wie es wunderbar hier viele Jahre nach der Weimarer Republik oder nach der Einführung von Bundesrepublik Deutschland so war, ob das jetzt weiterhin so bleiben wird, wenn ich die Entwicklungen sehe.
Ja.
Das ist schade, wenn es sowas passieren sollte.
Ja,
das
genau.
ist meine Befürchtung.
Ja, ja. Also ich habe keine Angst, aber ich habe natürlich auch Respekt. Deswegen
Respekt,
umso wichtiger, dass die, die dafür aufstehen oder dafür kämpfen, dass wir eine Demokratie haben, dass wir mit Macht vorangehen, für das Richtige oder für das Gute uns einsetzen, umso wichtiger, das, was du tust. Ja?
Ja, weil es uns alle das angeht.
Genau.
Ja. Und keiner von uns davor geschützt ist.
Mhm. Ja, so, ich glaube, wir sind, ich glaube ich nicht, sondern fühlt sich nach einer ganz wundervollen Stunde mit dir an, liebe Jasmin. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier bei dir in deinem Zuhause sein durfte. Und normalerweise räuchern wir am Ende immer mit Salbei, also zündeln dann Salbei, aber das habe ich jetzt heute zu Hause gelassen, weil ich dachte, ich möchte jetzt erst einmal schauen, wie es bei dir ist und wollte da jetzt nicht irgendwie loszündeln. Gibt's irgendwas, was du aus dem Iran, aus deiner Kultur, gibt es da sowas wie Räuchern, dass man
dann, und das können wir auch gleich machen.
Ah, juhu. Ja, wie sieht das aus?
Ja, das ist Natur aus den Bergen.
Mhm.
Wie das aussieht, dann siehst du dann gleich, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Räuchern, ja, so es fand. Und das hat man auch früher bei uns im Operationssäle benutzt.
Mhm.
Und dadurch hat man die
Energie gereinigt.
Energie beziehungsweise die Luft gereinigt von den ganzen Bakterien.
Ja. Und vor allen Dingen, also was findet in so einem Operationssaal statt? Weißt du?
Ja.
Das ist sehr viel Angst, sehr viel Schmerz, sehr viel irgendwie. Das wünsche ich mir eben auch mal für Arztpraxen zu Hause. Habe ich schon mal mit anderen drüber geredet. Aber wie wundervoll. Also ich...
Das machen wir gleich.
Das machen wir gleich. Dann machen wir noch ein Foto und ein Selfie. Und ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein darf. Und danke, dass du deine Kraft da reingibst.
Vielen Dank. Danke. Danke dir.
Und noch ein kleiner Nachsatz. Für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht_podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.